Wir sehen das heute im Jahr 2014 natürlich vor dem Hintergrund schon etablierter Papstreisen. Papstreisen sind was ganz Normales heutzutage. Es wird von einem Papst verlangt, dass er reist. Das war 1964 völlig anders. Es war die erste Papstreise im modernen Typus. Seit 150 Jahren hatte kein Papst Italien verlassen. Also das ist eine ganz erstaunliche Tatsache. Und das Zweite natürlich diese Reise ins Heilige Land, also das Ziel. Also sofort dorthin zu den Ursprüngen des Christentums, in diese politisch natürlich extrem zerklüftete und auch politisch gefährliche Gegend. Zweites Staunen, drittes Staunen, das eigentlich ja kirchengeschichtlich oder theologische Hauptergebnis der Reise, die Begegnung mit dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras, die dazu geführt hat, dass ein jahrhundertelanges Schweigen zwischen der christlichen Kirche des Westens und den orthodoxen Kirchen des Ostens beendet wurde.
Sie haben es angedeutet, wir würden von der heutigen Warte aus dazu neigen, diese Reise eher in einer Optik der Defizite zu sehen. Was fehlt denn aus unserer Sicht heute an diesem Programm vor 50 Jahren?
Wenn man auf die Reise Johannes Paul II. Blickt oder auch auf die Reise Benedikts ins Heilige Land, dann fällt sofort ins Auge das Bild der Papst an der Klagemauer, der Papst in Yad Vashem. Also die Auseinandersetzung mit Schuld, mit historischer Verantwortung, der Dialog, das Zugehen, die offene Seite gegenüber den anderen monotheistischen Religionen, speziell dem Judentum. Das war alles 1964 zwar auch vorhanden, aber nicht in einer Art und Weise, wie wir sie heute erwarten würden. Es gab keinen Papst an der Klagemauer 1964, es gab auch keinen Papst in Yad Vashem. Also zur Holocaust-Gedenkstätte ging ein Vertreter des Papstes. Und wenn wir das von heute sehen, dann denken wir, es kann doch nicht sein. Warum ist das damals nicht gewesen?
Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, wenn Päpste ins Heilige Land reisen, und mit Franziskus wird das ja nun der vierte Papst sein, der ins Heilige Land reist, dann deklarieren Sie diese Visiten immer als Pilgerreisen. Nun wissen aber alle, dass das nur die halbe Wahrheit ist, denn ein Papst kann nicht ins Heilige Land reisen, sozusagen als private Pilgerreise. Eine Reise ins Heilige Land hat immer politische Implikationen. In welchem politischen Rahmen hat sich die Reise Pauls VI. Ins Heilige Land 1964 eingespannt?
Zunächst muss man sagen, Nahost zerklüftet, gespalten, politisch gespalten. Im Heiligen Land, also im engeren Palästina, die Zweistaatlichkeit. Jordanien im Besitz der Altstadt von Jerusalem. Auf der anderen Seite Israel, zwei verfeindete Staaten. Beide Staaten verfügten nicht über diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl. Aber auf beiden Seiten waren natürlich die Erwartungen sehr hoch bezüglich des politischen Ergebnisses der Reise. Und zwar in Bezug auf die Frage, werden wir jetzt vom Heiligen Stuhl, vom Papst anerkannt? Das war für Israel noch wichtiger als für Jordanien. Für Israel war das zentral wichtig. Bedeutet die Anwesenheit des Papstes in unserem Land, dass nun der Heilige Stuhl Israel als legitimen Staat auf dem Boden des Heiligen Landes anerkennt.
Und wie wurde das dann gelesen im Endeffekt?
Gelesen wurde es so, dass die israelischen führenden Politiker die Reise so interpretiert haben, ja, allein die Anwesenheit des Papstes in unserem Land bedeutet, dass er es de facto anerkennt, auch wenn noch keine de jure Anerkennung vorlag. Das ist natürlich eine etwas gewagte Interpretation, denn auf der anderen Seite entstanden ja gerade Frustrationen über diese Reise dadurch, dass Papst Paul VI. Kein einziges Mal den Namen des Staates Israel in den Mund genommen hat und dass er kein einziges Mal den Präsidenten des Staates angesprochen hat mit Herr Präsident, sondern immer mit einer neutralen Formulierung Exzellenz, dass er also nie direkt Bezug genommen hat auf diesen Staat. Aber trotzdem die Interpretation, nein, das ist alles zweitrangig, erstrangig ist, der Papst ist hier und das bedeutet, wir werden de facto anerkannt.
Sie haben ja bereits gesagt, dass Begegnungen mit Vertretern des Judentums und des Islams nicht vorgesehen waren und nicht stattfanden. Stieß das damals eigentlich auf Unverständnis bei irgendjemandem?
Unterschiedlich. Es gab Kritik von unterschiedlichen Gruppen. Es gab diverse Rabbiner, die argumentiert haben, der Papst spricht gar nicht zu uns, obwohl er ja auch eine historische Schuld abzuarbeiten hätte. Auf der anderen Seite gab es gerade im Bereich der Orthodoxie Strömungen, die ganz andersrum argumentiert haben und gesagt haben, wieso sollen wir denn mit dem Papst sprechen? Da besteht doch gar keine Veranlassung dazu. Ein orthodoxer Rabbiner hat sogar einen ziemlichen Eklat produziert dadurch, dass er also explizit erklärt hat, ich werde daran nicht teilnehmen. Also die Sache ist ein bisschen in den unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich gelagert. Aber natürlich gab es diese Kritik über das ausbleibende Gespräch, wobei man auch hier wieder sagen muss, man darf nicht von dieser Situation heute ausgehen, nachdem wir ja einen nun längst etablierten christlich-jüdischen Dialog haben, den es ja zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Also es fehlten die Formen, es fehlten die Routinen. Und so gesehen war dieser Besuch bei allen Defiziten natürlich ein Anfang, ein erstes Zeichen.
Er fand 1,5 Jahre statt vor der Veröffentlichung des Konzilsdekrets Nostra Aetate, das ja die Beziehungen zu den Religionen, insbesondere auch zum Judentum, auf eine ganz neue Basis gestellt hat. Welche Zusammenhänge lassen sich ziehen zwischen der Reise und dem Konzilsdekret?
Also das Konzilsdekret war in Bearbeitung. Wir befinden uns hier jetzt im Winter 1963, Frühjahr 1964. Die zweite Sessionsperiode des Konzils war abgeschlossen. Der Papstwechsel hatte einige Monate vorher stattgefunden. Durch Johannes den 23. ist diese Aufgabe angegangen worden, dass das Sekretariat von Augustin Beer, das dazu beauftragt war, Entwürfe auszuarbeiten, hatte die Arbeit begonnen. Aber auf dem Konzil selbst ist diese Frage der Konzilserklärung über das Judentum noch nicht intensiv diskutiert worden. Das hing so in der Schwebe über die zweite Session hinweg, wurde dann über die dritte und so weiter wieder aufgenommen. Von Seiten des Papstes war das natürlich auch ein klares Bekenntnis. Also indem er sagt, eine meiner ersten großen Aktionen als Papst ist, ich fahre ins Heilige Land, war eigentlich schon klar, er ist auch dafür, dass eine Konzilserklärung über das Judentum ausgearbeitet werden soll. Insofern würde ich sagen, das hatte schon eine katalysatorische Wirkung. Und wenn man auf die Geschichte dieser Konzilsdeklaration sieht, dann sieht man, innerhalb des Konzils gab es also heftige Gegenströmungen. Und es ist unter anderem Paul VI. Gewesen, der dann am Schluss wirklich ausschlaggebend war, dass diese Konzilserklärung verabschiedet wurde.
Zum Religionspolitischen, als Paul VI. Diese Reise absolviert hat, lag die Shoah ja erst 20 Jahre zurück. Sie schreiben, erst auf Anregung Israels wurde zu diesem sehr heiklen Thema ein Programmpunkt in die Reise aufgenommen, allerdings nicht ins Programm des Papstes. Wie lief denn das?
Ja, da muss man dazu sagen, wir kennen die israelischen Dokumente zu diesem Thema, nicht die vatikanischen. Das heißt, wir haben nur die halbe Seite der Geschichte. Ausgehend von diesen israelischen Dokumenten sieht es so aus, dass diese Idee von den israelischen Politikern über einen jüdischen Generalkonsul in Mailand in Richtung Vatikan gespielt wurde. Da haben die gesagt, naja, der Papst ist jetzt auch einen Tag in Israel und es wäre doch wirklich die Krönung dieses Besuches, wenn er eine Holocaust-Gedenkstätte besichtigen würde. Diese Idee wurde lanciert, das können wir also nachvollziehen. Die Idee ist gewesen, der Papst selber soll das machen. Am Ende ist Papst selber aber nicht gegangen, sondern er hat den Stellvertreter Kardinal Tisserand geschickt. Das heißt also, die Idee wurde tatsächlich im Planungsstab aufgenommen, wurde aber verändert. Grundsätzlich hatten aber alle einen großen Respekt vor dem gedrängten Programm, das muss man auch sagen, weil das waren ja nur 3 Tage, 1 Tag, 11 Stunden auf israelischem Boden. Und da hat man gesagt, naja, man respektiert das, der Papst will eine Pilgerreise machen, er hat ein geistliches Programm und jedes Zeichen, das er setzt, ist also willkommen. Und also die Lösung war dann eben gewesen, dieses Zeichen zu setzen, Kardinal Tisserand geht in die Gedenkstätte. Also nicht Yad Vashem, das war damals der sogenannte Trauerkeller, der in der Nähe des Zionsbergs lag, also der lag auf der Veranstaltungsroute des Papstes.
Nun ist es so, dass bemerkenswerterweise Paul VI. Auf israelischem Grund und Boden das Wirken seines Vorgängers Pius XII. Verteidigt hat. Das ist natürlich einzuordnen in die Debatte um das angebliche oder tatsächliche Schweigen dieses Papstes. Erst im Vorjahr war mit Rolf Hochhuths Stellvertreter ein Theaterstück herausgekommen, das auf sehr nachhaltige Weise und bis heute diese Ansicht prägt. Der Papst habe schuldhaft geschwiegen. Montini, der spätere Paul VI., war eben ein wichtiger Mitarbeiter von Pius XII. Im Staatssekretariat, als das alles geschah und fühlte sich bemüßigt, eben Pius XII. Zu verteidigen. Wie haben israelische Stellen das aufgenommen?
Das war schon ein sehr eigenartiges Ereignis. Also kurz vor dem Verlassen des Staates Israel am Abend dieses 5. Januar bei der Abschiedsrede kommt Paul VI. Auf Pius XII. Zu sprechen. Er verteidigt ihn gegen Hochhuth. Und das ist unterschiedlich interpretiert worden und ist also heute auch noch rückblickend ein großer Punkt des Streits über diese Reise. Manche haben gesagt, also das hätte er sich jetzt nicht erlauben dürfen, denn das sei ja im Grunde eine Apologie gewesen und damit hätte er die Leiden des jüdischen Volkes auf irgendeine Weise relativiert. Dazu muss man aber sagen, es sind die Stimmen Einzelner gewesen. Im Großen und Ganzen, und das kann man auch wieder nachvollziehen aus den israelischen Dokumenten, vor allem auch bei den Regierungspolitikern, hat man etwas gestutzt darüber. Auf der anderen Seite, bei genauerem Nachdenken, hat man auch gesagt, naja, das ist ja der Vorwurf eines deutschen Autors gewesen und von jüdischer Seite ist bisher im Grunde diese Kritik gar nicht so geäußert worden. Und wenn jetzt der Papst das für so wichtig hält, dass er das hier in Jerusalem, an diesem zentralen Ort, darüber spricht, dann bedeutet das doch eigentlich, er erkennt uns wieder an. Also das ist wieder in diesem Interpretationsschema, in diesem Koordinatensystem abgebucht worden. Man hat gesagt, wenn der sowas Wichtiges für hier sagt, dann bedeutet das, er nimmt uns auch ernst. Und das bedeutet wiederum, er erkennt Israel an und ja noch viel mehr den israelischen Führungsanspruch auch für alle Juden der Welt. Also israelische Politiker haben deutlich gesagt, naja, also einen besseren Beweis dafür konnte er ja gar nicht liefern. Ein Beweis dafür, dass er eben jetzt hier das jüdische Volk im Staat Israel anerkennt in seiner Führungsposition für alle Juden in aller Welt. Das ist auch etwas, was uns heute etwas komisch vorkommt, weil wir dieses Denken nicht mehr so nachvollziehen können. Aber dafür gibt es ganz klare Belege für diese Interpretation.
Die Bilanz und die Früchte, die Erträge dieser Reise ins Heilige Land.
Hauptertrag natürlich theologisch der Dialog mit der Orthodoxie. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Wir neigen dazu, Israel in den Mittelpunkt zu stellen. Für den Dialog mit den Ostkirchen ist das zentral gewesen, übrigens dann auch für die Fortsetzung des Konzils. Zweiter Punkt, es formiert sich ein neues Bild des Papsttums, ein reisender Papst. Das macht der Paul VI. Dann ja auch weiter. Er spricht vor der UNO, er reist nach Indien. Ich glaube, auch für die Beziehungen zum Judentum ist das ein wichtiger Meilenstein. Einer der israelischen Politiker hat mal gesagt, wir müssen uns klar sein, hier hat zum ersten Mal das Oberhaupt der katholischen Kirche auf gleicher Augenhöhe gesprochen mit Vertretern des Judentums. Nicht? Also eine Verständigung, eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe findet hier zum ersten Mal statt. Denn das, was wir heute christlich-jüdischen Dialog nennen, das war noch vielen Rückschlägen ausgesetzt und vielen Verzögerungen, bis es dann zu diesen großen Schuldbitten Johannes Paulus II. Im Jahr 2000 kam. Also da sind ja noch einige Jahrzehnte vergangen. Aber trotzdem ist das ein Anfang gewesen. Und so unvollkommen dieser Anfang auch gewesen ist, man muss ihn so sehen, als unvollkommenen Anfang, aber ein Anfang, der dann alles Weitere nach sich gezogen hat. Das, was der Johannes Paul II. Dann für den Ausbau dieses Dialogs geleistet hat, was auch Benedikt XVI. Dafür geleistet hat, es lebt auch und bezieht sich auch immer zurück auf diesen Anfang des Jahres 1964.